Servus, Christi und hallo. Willkommen zurück zu unserem Podcast Einfach Trinken. Trinkspaß und Glaskultur mit René Kolleger und unseren Gästen Ewald und Tobias Zweitig vom Weingut Ewald Zweitig. Ja, ich muss mich zurückhalten. Wir haben schon gemerkt, in der ersten Folge haben wir überzogen, weil es einfach zu viele tolle Stories zu den Weinen gibt, zum Weingut, zu den beiden, zu Rockmusik. Und deswegen, René, ich übergebe an dich, ich grüße dich und ich bin gespannt, ob du möglichst alle Weine heute schaffst.
Ja, herzlich willkommen wieder aus der wunderschönen Südsteiermark. Inzwischen ist auch die Sonne schon ein bisschen mehr rausgekommen. Wir sitzen noch in der Stube. Wir haben ja über die legendären Feste, was der Ewald da immer an seinem Weingut macht, haben wir gar nicht gesprochen. Wie gesagt, wir werden, glaube ich, noch 24 Podcasts machen, ausschließlich mit dem Weingut Zweitig, weil bis wir da alles durch haben. Aber jetzt machen wir mal die grundlegendsten Sachen, die Weine per se. Und du merkst ja auch schon im vermeintlich Einstiegswein, im Gebietswein, wo eine Reise bei dem ganzen Weingut hingeht, weil die Gebietsweine sind ja auch schon ausdrucksstark, das sind alles feste Weine, die immer die Frucht wunderschön widerspiegeln und die einfach sagen, was die Südsteiermark kann. Der Ewald hat ja einen Lieblingsspruch, er trinkt immer gern den steirischen Champagner und ich glaube, da passt ja sein Wölschriesling richtig gut dazu. Grüß euch zwei noch einmal, lieber Tobias, lieber Ewald.
Hallo,
servus. Erzählst du mir jetzt ganz kurz einmal über den steirischen Champagner, über den Wölschriesling. Ich glaube, das ist schon ein bisschen so ein Herzensprojekt, weil wir haben ja schon gehört, es kommt ja ein zweiter Wölschriesling, vielleicht.
Vielleicht, schauen wir mal. Schaut nicht so schlecht aus. Aber natürlich ist Wölschriesling wichtig, weil man redet immer über große Weine und dann große Weine sind meistens auch etwas teurer, ne? Aber es muss ja auch Weine geben, die Spaß machen. Ne? Und ich bin ja immer der Meinung, es muss auch Weine geben, wo man dann diskutiert, trinkt man auf vierte oder auf fünfte Flaschen. Ne? Und wenn ich jetzt da in der Südsteiermark in der Buschenschenke sitze, ob das bei mir ist oder bei meinen Kollegen, und ich habe eine schöne Jause von mir, dann kann man die gar nie auf die Idee, dass ich einen anderen Wein bestelle wie einen Wölschriesling, ne? Zum Starten.
Ja, natürlich, weil es eben alles das, wenn du Jausen hast, der einfach ein bisschen kräftiger ist und deftig ist, dann brauchst du einen Wein, der schöne Säure hat, der Leichtigkeit hat. Ja. Und irgendwann, wir wollen halt einmal trinken. Und ich bin vollkommen bei dir, bei der dritten, vierten, fünften Flaschen, das macht ja Spaß. Und da muss man schon anfangen, dass deine Weine dann auch immer sehr leichtfüßig sind.
Ja, ich versuch's halt, aber es kommt halt auch immer auf den Jahrgang drauf an, ne? Also in erster Linie versuche ich schon, dass ich reife Trauben in den Keller bringe. Ne? Und das kommt halt dann auf den Jahrgang an, ob der Alkohol etwas höher oder nicht. Aber nur, es muss halt homogen sein. Ne? Säure, Frucht, Alkohol, wenn das zusammenpasst, dann ist es auch komplett egal. Ne? Also.
Ja. Wir haben es ja schon einmal kurz angesprochen, das Thema Alkohol auf der Etikette. Am Ende des Tages ist es wirklich vollkommen wurscht, was da hinten immer oben steht. Weil Bordeaux hat sowieso 40 Jahre Etiketten vorgedruckt mit 12,5 Rums%. Und wir trinken es trotzdem irrsinnig gern. Und wir wissen alle, wenn es einen Trinkspaß, wenn es einen Trinkfluss hat, und das ist immer das Thema, wenn du Alkohol nicht wirklich spüren kannst am Gaumen, dann hat der Winzer alles richtig gemacht. Und wir kennen auch Weine aus warmen Gebieten in Spanien, die einfach leichtfüßig zum Trinken sind und egal, was da auf der Etiketten umsteht, der Wein muss einfach richtig gut sein. Und wir müssen da ein bisschen aufhören mit diesen Etikettensuchereien, mit diesen Alkohol, mit den Prozentsuchereien. Ich weiß, es ist zurzeit alles ein bisschen alkoholfrei und es wird sehr geschaut. Ein Schmalzbrot ist auch ein Schmalzbrot und wir lieben Schmalzbrot. Und dazu ein Wölschriesling und das ist fantastisch. Und Kraft ist nicht immer das Wichtigste.
Wenn jetzt Kalifornien vor allem krank hält, die Weine schätze ich wirklich sehr und ich trinke sie ja richtig gern, da redet man nicht, jeder will Kranke haben, ne? Die Weine kosten ein Vermögen und hinten oben steht 15,2 Alkohol, 15,8 Alkohol, das ist okay, ich glaube, das ist auch so ein bisschen ein hausgemachtes Thema in Österreich vor allem, also der Österreicher neigt ja schon sehr dazu, dass er heiliger wie der Papst ist und ich denke mir schon, man soll die Kirchen schon im Dorf lassen, ne? Also es gibt in Wahrheit eh nur zwei Weine, einen, der mir schmeckt und der mir nicht schmeckt. Und alles andere, was da oben steht am Etikett, ist mir komplett wurscht. Ne?
Ja, vollkommen wohl.
Darf ich da als Weinliebhaber wirklich absolut zustimmen? Und vielleicht ist es tatsächlich ein regionales oder nationales Problem. Ein Winzer hat auf einer Messe im letzten Jahr gesagt, dass er die Welt auch wirklich nicht mehr versteht. Jetzt hat man jahrelang versucht, mit solchen Weinbaugebieten wie Frankreich und so weiter mitzuhalten, kräftige Weine zu produzieren, die aufgrund ihr wisst es besser, ihr seid vom Fach, ich nicht, Sonne und so weiter, reif. Früchte und dann auch eben das Thema, ein bisschen was an Volumensprozent mehr sogar ins Fass oder in die Flasche zu bekommen. Und jetzt soll man alles wieder möglichst gestern schon umgedreht haben und im Handel haben. Das irgendwie macht man sich das Leben selber schwer im Land. Also das vielleicht nur von mir. Was zum Trinkfluss geht und was zur Jausen passt, da möchte ich noch sagen, dass ja eben der Buschenschank bei euch auch ein wahres Kleinod ist und man eben genau diese tollen, typischen, kräftig, deftigen, aber auch finessreichen Speisen bekommt. Und dazu passt natürlich der Welschriesling, aber auch der Sämling. Ist der Sämling zum Beispiel etwas, den ihr jedes Jahr habt oder ist es je nach eben Jahrgang?
Sämling gibt es bei uns eigentlich jedes Jahr. Also wir haben einen Teil Sämling, einen Weingarten Teil Sämling. Und wenn der Jahrgang es zulässt, also wenn da genug oben ist, was meistens der Fall ist, dann machen wir einen Sämling. Also Sämling ist bei
Cool.
uns auch.
Es ist ja auch ein Sämling, ist ja auch ein Wein, der einfach nur Spaß machen kann. Ne? Da brauche ich jetzt nicht nachdenken, trinke ich was einen großen Wein oder was, sondern es ist einfach ein Wein, der Spaß macht.
Genau, auch noch mit der zweiten Flasche.
Auch die vierte.
Zu zweiter.
Klingt auch weniger.
Ja. Tobias, das Thema Ortswein ist ja ein Thema, was vor allem mir am Herzen liegt, weil es ja ein fantastisches Bindeglied in der Gastronomie halt ist, zwischen dem frischen Gebietswein und dann eben der Riede. Ihr bespült ja da eigentlich das ganze Sortiment am Ortsweinsektor. Wie interpretiert ihr das Thema Ortswein im Keller mit Vinifikation? Das würde mich ein bisschen interessieren, weil wir reden ja vom Ortswein Ehrenhausen eigentlich bei euch immer. Und
Genau.
Ehrenhausen ist ja Kalkboden.
Genau, also Ehrenhausen, wir haben zwei Ortsweine, im Sauvignon und Chardonnay, so wie es in Ehrenhausen vorgesehen ist. Und Ortsweine sind bei uns immer im großen Holz ausgebaut. Also großes Holz heißt bei uns 1500 Liter Holzfass und bleibt immer circa ein Jahr auf der Hefe. Und das ist es bei uns im Großen und Ganzen. Also Ortswein, das Sauvignon von unserem Ortswein kommt immer aus von unseren Sauvignon-Lagen. Also wir haben nur einen Weingarten, der nicht im Ort Ehrenhausen ist. Das ist der Höllriegl. Also dort her kommt er nicht, aber sonst haben wir eigentlich alle Lagen innerhalb von Ehrenhausen. Da ist jetzt nicht nur Kalkboden dabei, aber auch ein großer Teil durchaus. Aber wir haben natürlich einen Sandboden, wir haben Obbruchboden, also verschiedene Sachen. Und ja, ich meine, Ortswein ist immer ein bisschen schwieriger Wein, glaube ich, im Verkauf, weil es für die Kunden noch nicht ganz nachvollziehbar ist, was Ortswein genau ist. Ich glaube aber, viele diese Connection gerade machen zu Village jetzt in Frankreich, weil das kennt wieder jeder.
Richtig.
Aber deswegen ist es, glaube ich, jetzt noch nicht so einfach. Aber ich glaube, dass es zum Beispiel für die Gastronomie einfach ein super Produkt ist, weil man gut sagen kann, was quasi verschiedene Orte machen und was immer verschiedene Weingüter machen.
Ja, für uns in der Gastronomie, in der Sommetrie, zurzeit sicher eines der spannendsten Geschichten, weil du hast eine Geschichte, du hast einen Wein, der schon eine gewisse Wertigkeit hat, du hast einen perfekten Speisenbegleiter auch, und du merkst ja schon eins bei dem Wein, da Tobias hat gesagt, ein Jahr im Fass, das heißt, der Wein hat schon ein Jahr Ruhe, dann kommt er in die Flaschen, dann wird er erst wahrscheinlich nach 3, 4 Monaten, also nach 1,5 Jahren, kommt er dann im Verkauf. Das heißt, du hast ja schon einen Wein, der ja fast schon bereit zum Antrinken ist, der schon aber trotzdem ein Lagerpotenzial auch hat. Also das ist ja so ein wertiger Wein und das noch immer zu einem fantastischen Preis auch. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und deswegen liebe ich Ortswein, weil es eben so ein tolles Bindeglied ist. Und jetzt haben wir dann auch noch, der K3 ist ja dann nicht wirklich ein Ortswein. Das ist
K3 sind eigentlich drei verschiedene Weißburgunderlagen, ist in dem Fall schon ein Ortswein, weil man halt verschiedene Lagen, ich muss in Österreich, also in der Steiermark immer ein Ort sein,
Mhm.
aber aber wäre eigentlich schon, wenn man jetzt wieder das Frankreich, den wir hernehmen, Premier Cru quasi. Mhm. Aber ja, es sind drei verschiedene Eisburg-Unterlagen, die eben
in ist ein bisschen länger.
Die sind auch in Ehrenhausen.
Die auch in Ehrenhausen
sind. Die sind in Ehrenhausen, ja. Aber es sind eben länger im Fass und da kleinere Fässer, also da handelt es sich um Barrique-Fässer dann im Ausbau.
Das hat schon ein bisschen mehr Substanz dahinter.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, wobei der K3 ist schon von mir absolutes Liebling ist, ne? Also.
Meiner auch.
Ich muss auch immer sagen, also, wenn meine Partner, also Händler und so, sagen, da und da brauche ich jetzt den K3 und er schmeckt mir nicht, dann wird er nicht gefüllt. Also da gibt es jetzt keinen Erscheinungstermin, sondern der Wein wird abgefüllt, wenn es mir schmeckt. Und wenn ich nur ein bisschen Zweifel habe dran, dann bleib halt noch ein paar Monate liegen. Also beim K3 lasse ich mir überhaupt keinen Druck auferlegen, weil es wirklich ein Liebkind von mir ist.
René, du weißt ja, dass ich absoluter Weißburgunder-Fan bin. Und wenn man sowas macht, wenn man somit, ich sag jetzt mal, einen Weißburgunder spielt, dann ist das, für mich ist das fantastisch. Also ich bin total begeistert und ich weiß aber nicht, ist das auch ein Wein, weil wir haben vorhin und auch in der ersten Folge, wir haben natürlich über Don't Cry November Rain und so weiter geredet. Wie ist der K3 für dich, René? Wie ist er in der Sommelierie? Weil für mich als Weinliebhaber ist das ein Geschenk.
Der K3 ist ein fantastischer Wein, der einfach zeigt, wie Weißburgunder einfach richtig gut sein kann. Und wir reden immer von Burgund, also immer wird von Burgund geredet, aber dass wir auch da tolle, schlanke Weine haben, die Herkunft haben, die auch, so wie Weißburgunder für mich, wenn's von der Riede kommt, da gibt's ja auch einige tolle Riedenweine mit Weißburgunder und auch der K3, das hat ja Eleganz, das hat Frische, das hat das Zitronige drinnen, das ist ein Anspruch und das ist ja hohe Eleganz. Und wir können stolz sein, dass wir solche Weißburgunder in der Steiermark haben, weil irgendwie ist das Thema Burgund, ich habe es für mich jetzt schon ein bisschen abgehackelt, weil erstens kriegen wir nichts und zweitens ist ja alles wirklich sauteuer. Aber am Ende des Tages, wir haben es vor der Haustür, wir brauchen gar nicht so weit gehen. Großes genau. Burgunderglas, K3, ist lebensschön.
Ja, und da braucht auch bitte keiner sagen, oder die alle sagen, Weißburgunder wäre langweilig. Also das ist genau da nicht der Fall. Also wenn, auch bei anderen ist es nicht der Fall, aber bei dem sowieso schon mal gar nicht. Also wie gesagt, auch großer Fan. Und mir zeigt das halt immer auch die Vielfalt vom Weingut. Ihr habt dann eben die Weißburgunder, mit denen ihr auch wirklich diese Paradeprodukte macht. Aber auch, und das muss ich jetzt sagen, den gelben Muscatella. Weil in der Verkostung war der auch, ich sag mal, relativ am Anfang dabei. Und da gibt es dann auch verschiedene Spielwiesen.
Ja, gelber Muscatella gibt's momentan gibt es drei. Die Bernerslese gibt es ja nicht mehr. Aber ich möchte vorhin noch einmal kurz auf Burgunder zurückgreifen, bitte. Und zwar, die Südsteiermark ist natürlich bekannt für die Sauvignons und wir haben mittlerweile die besten Sauvignons. Es ist halt einfach so. Man kann vielleicht noch Loire Saussure dazugeben, aber das war's dann. Ne? Aber wenn man dann schon ansprechende Lagen hat oder gute Lagen und da zeigen wir auch, dass unsere Burgunder super mithalten können mit den Besten auf der Welt. Ne? Und wenn man jetzt über Burgund redet, ne, weil der René gesagt hat, wir kriegen nichts und so, es ist ja mittlerweile unbezahlbar geworden, das Gute. Aber es gibt ja nicht nur gute Sachen aus dem Burgund, das möchte ich jetzt schon gesagt haben, weil wenn ich in ein Restaurant gehe, und das ist ja schon öfters passiert, und du kriegst im Restaurant einen Burgund, der im Restaurant 50, 60 Euro kostet, dann denken wir, wozu das, ne? Weil da gibt's in der Südsteiermark Burgunder, die ja zehnmal besser sind, ne? Und das gleiche kosten, ne? Warum muss ich dann aus Frankreich irgendeine dritte Worte herzahlen? Nur weil Burgund momentan so gefragt ist, ne? Ja. Nur so ein kurzes Thema zu Burgund. Muscatella, ja, wir haben drei Muscatella. Also den Gutswein oder Gebietswein, wie auch immer. Dann gibt's die Lage Höllenriegel, das wird im großen Holz ausgebaut wird und den Mitscheiner Herrenberg. Das an und für sich eher das Reifste sein sollte, was aber jetzt bitte nichts mit Alkohol zu tun haben muss, weil es kann mit 12,5 auch sehr reif sein. Die bleiben dann also wieder Höllregel auch 12 Monate wieder im Holzfass auf der Hefe, dann noch eine Flaschenreife und der Vigina Herrenberg bleibt überhaupt, ich glaube, 18 Monate im Fass oder mittlerweile schon 2 Jahre. Und das sind schon große Sachen und dann, man kann dann schon sagen, also gereifter Muscatella, also der ein gewisses Alter hat, das kann durchaus ein sehr, sehr großer Wein sein.
Reife Muscatella sind wirklich unglaublich spannend, weil diese Vielfalt, was eine Rebsorte an Aromen außerbringen kann, wenn das einmal 10, 15 Jahre ist oder 20 Jahre, also da gibt es wenige Rebsorten auf dem Planeten, die so vielschichtig sind und auch so gut sind.
Ja, in der Steiermark gibt es das leider noch nicht, also gereifte Muscatella in dem Alter, aber ich gehe jetzt ein bisschen nach Niederösterreich und denke an die Wagau, wenn an den Knoll, denke an seinen Muscatella. Wenn das alt ist, ist es einfach nur wunderbar. Ne?
Oder FX Bicher Kellerberg 1990, das war einer meiner prägendsten Muscatella aller Zeiten.
Bei mir war es der Knoll. Ja. Das ist unwahrscheinlich. Ne? Warum gibt es das in der Steiermark nicht? Ne?
Ja. Meine, wir haben ja natürlich mit dem Perz vom Groß haben wir schon einen großartigen Muscatella.
Nein, es gibt einen Lagnardiner, die sind schon top Muscatella.
Ja.
Für mich zählt er auch zu den besten Muscatella, die es gibt. Ne? Aber es sind zwei Betriebe jetzt.
Ja, also richtig. Aber das Thema Muscatella, ich habe gestern erst wieder erfahren, da habe ich einen Muscatella mitgehabt bei einer Verkostung und dann wollte ich Muscatella einschenken, haben die Leute als erstes gesagt, nein, das wollen wir nicht, weil das ist so duftig, fruchtig. Dann sage ich, nein, ja, ist richtig, aber ich habe einen Lagen-Muscatella mitgehabt und das ist eine andere Liga, das ist ein... Das muss nicht immer tutti frutti sein, das kann auch ernsthafte Frucht sein, das kann fest am Gaumen sein. Und das ist wie eure Muscatella sind, das ist kein tutti frutti Wein, das ist ein ernsthafter, fester Muscatella, der eine Frucht hat.
Und trotzdem verstehe ich auch den Kunden.
Ja, natürlich.
Weil wenn er sagt, ich kann mich an die Muscatella noch vor 10 Jahren erinnern, also wir arbeiten jetzt seit 7 Jahren ohne Reinzuchthäfen, also die Weine sind in der Nase allgemein ruhiger. Aber was erwarten wir? Ich brauche keinen Muscatella, der mir von 20 Metern entgegenspringt. Ich rieche ins Gasen und erkenne die Sorte und damit ist super. Wichtig ist dann eh der Gaumen, ne? Aber dann verstehe ich auch den Kunden. Nein, also wir haben mit Muscatella, glaube ich, schon auch ein bisschen Schundluder drin in der Steiermark, ne?
Wie auch mit Wölschnässling, wie mit vielen Rebsorten, die halt jetzt wieder ernsthaft werden.
Ja. Je grüner, umso lauter in der Nase, ne? Und das Leideln, ja. Gott sei Dank, die Zeit ist vorbei.
Gott sei Dank. Und aber das ist auch wieder, und vor allem Muscatella. Also wir haben ja auch bei unserem Weingarten-Dinner Muscatella zum Essen dazu gehabt. Und wie wertvoll dieser Wein zum Essen dazu ist, mit dieser Kräuteraromatik, mit dieser Würze. Das ist so ein wertvoller Wein zum Essen. Also ich wünsch mir eigentlich, dass alle in der Sommelerie einmal ein bisschen mehr auf Muscatella wieder schauen würden. Vor allem auf Frieden-Muscatella, die auch eine gewisse Reife haben. Und das zum Essen dazu, das pfeift viel mehr als alles andere.
Und bei euch gibt es eben nur die Rieden-Muscatella, oder? Das muss man nochmal vielleicht abschließend nochmal unterstreichen, richtig?
Ich habe die Sommeliers, und ich muss da auch die Sommeliers alle zusammen ein bisschen bei der Nase nehmen. Ne? Also sie sollen halt, der Großteil der Sommeliers soll nochmal aufhören, sich selbst so wichtig zu nehmen, sondern sich wirklich interessieren fürs Produkt, was sie machen, oder für ihren Job, den sie machen. Ne? Weil ich habe in letzter Zeit sehr oft erfahren müssen, wenn ich über Essen war, dann bietet der mir einen Wein an zum Essen, wo ich denke, hat der das selber schon mal probiert? Ich meine, vielleicht soll der Sommelier auch mal mehr essen gehen und verschiedene Weine dazu. Weil wenn ich jetzt halt nur denke an eine Wokschüssel mit Chili drin und da einen gereiften Muscatella dazu, dann sage ich, Halleluja, wie gut ist das?
Fantastisch.
Ne? Aber warum muss ich das an Sommelier erklären? Ne? Das erwarte ich mir, dass mir das jemand erklärt. Ne?
Ja. Ja, es ist halt.
Ich weiß aber jetzt nicht alle in einem Topf,
bis nein, ich das nicht gesagt habe. Du kannst ruhig einmal alle reinhauen. Weil am Ende des Tages, wir müssen uns wirklich alle miteinander selber der Nase nehmen. Und wir suchen, ich meine, das ist halt auch unser Thema in der Sommelerie. Wir sind ja fast wie Köche und müssen uns immer neu erfinden und glauben, dass wenn wir irgendwas daher zahlen von der ganzen Welt, dass es cool ist. Bleiben aber die Basics einmal. Eine gute Rindsuppe braucht ein gutes Rindfleisch. Wir brauchen auch. Bleiben wir vom Haus einmal. Warum müssen wir immer irgendwas daherzahlen, aus einer Wallen oder irgendwo her, was halt halb gut ist? Wir haben die besten Sachen vor dem Haus. Wir haben sie in Österreich, wir haben sie in Europa, also wir haben sie in der alten Welt und viele vergessen halt leider ein bisschen die alte Welt oder vor allem die Steiermark mit den besten Rebsorten auf dem Planeten. Zurückgreifen, Weinbegleitungen einbauen und wir werden alle wieder Freude haben dabei.
Ja, Ja, und es passt auch zu dem, was wir in der letzten Folge oder in einer der letzten Folgen besprochen haben, dass man jetzt bei den, ich sag mal, scharfen Speisen, bei exotischen Speisen und so weiter, dass man dann nicht auch unbedingt noch einen Wein von weiß ich nicht woher, wie du sagst, zerren muss, sondern da passt eben zum Beispiel dann auch der gelbe Muscatella, also wenn es ein guter Riedenmuscatella ist, wie zum Beispiel vom Ewald und vom Tobias, das kann funktionieren. Also es geht jetzt darum, glaube ich, ja, die globale Küche oder die Globalisierung der Küche, unser Gaumen, der ganz anders ist als unsere Großeltern, dass das auch zum Wein passt. Also das wäre mir als Konsument, als Weinliebhaber sehr wichtig, weil ich esse heute asiatisch, morgen mexikanisch, übermorgen weiß ich nicht was. Also deswegen, dafür brauche ich Weine und da bin ich ganz happy. Also auch eben, dass ihr da zum Beispiel beim gelben Muscatella diese Spielwiese erweitert. Für mich noch eine Frage, die ich noch einwerfen muss, die auch, ja, hätten wir auch in der ersten machen können, aber jetzt machen wir es in der zweiten. Wie wichtig ist denn zum Beispiel der Export für euch? Also zum Beispiel euer Morillon heißt Chardonnay. Das lässt mich vermuten, dass es doch auch Nachfrage gibt in anderen Ländern.
Na, wir haben schon Anfragen aus dem Ausland, oder wir verkaufen auch ins Ausland, aber du kennst mich ja, ne? Also wenn ich wo stehe und viel reden muss, dann bin ich schon grantig. Und jetzt, wo wenn ich wo gestanden bin mit einem Morillon, hat mich jeder Zweite und spätestens nach 2 Stunden jeder Zweite zum zweiten Mal gefragt, was heißt Morillon? Und jetzt schreibe ich Chardonnay auf und habe meine Ruhe.
Ja, passt. Auch dafür sind wir dankbar, auch für den Podcast heute mit euch beiden. Und René, mit welcher Rebsorte oder mit welcher Riede machst du weiter?
Ja, man, am Ende des Tages, wir reden jetzt dann, die Speerspitze ist immer ein blöder Satz.
Es ist ja, ein Speer kann man ja fast nicht sagen, weil die Spitze ist ja, also ich finde die Top-Weine vom Ewald und vom Tobias sind ja einige. Also das ist die ist ja relativ breite Spitze, sagen wir mal so.
Mir liegt ein Wein jetzt am Herzen, den ich jetzt kennenlernen durfte, das ist die Sulz. Und das ist ein Wein, den hat mir der Ewald vor 2 Jahren, glaube ich, das erste Mal aus dem Tank zum Kosten geben. Und mir hat es dort richtig, richtig geschmeckt. Jetzt ist es in der Flasche, jetzt schmeckt es mir richtig, richtig gut. Das ist ja ist es ein neuer Wein oder hast du es das erste Mal gefüllt? Aber die Sulz können wir, glaube ich, ein bisschen jetzt
Ja,
ansprechen.
ich habe schon immer einen Teil Lagesholz gehabt. Du weißt, habe ich vor einem Jahr oder anderthalb Jahren die Weingärtin von meinem Bruder dazu gepachtet und da ist auch Lagesholz dabei. Also ich circa jetzt 1,5 Hektar, nicht ganz 1,5 Hektar Lagesholz. Und jetzt zahlt es aus, dass ich den Wein extra ausbauen kann und es muss immer eine gewisse Menge da sein es ist schon eine interessante Lage, die Lage Sulzen, weil es erstens eine sehr steile Lage, eine ist zu 100% Richtung Süden, die andere ist Süd-Südwest, ein sehr karger Boden. Und jetzt sage ich mir dann wieder, kommen wir halt wieder auf schwere Weine zurück, ich meine, da wächst halt nicht viel, ne? Und da ist am Stock sind halt wenig Trauben oben und das ist halt reif dann, ne? Also es heißt ja nicht, wenn er jetzt einen hohen Zuckergrad hat, dass der Traum auch schon reif ist. Ne? Also das ist immer so, du tanzt da ein bisschen auf der Kante oben. Aber es ist mitunter ein kräftiger Wein. Also wir haben auch 21 gefüllt, der ist nicht im Verkauf. Und jetzt ist 22, der ist im Verkauf und wir geben jetzt einfach die Weine Zeit, die sie brauchen. Und wenn wir der Meinung sind, wir haben da Bier so deftige Verkostung und wenn wir der Meinung sind, jetzt gehen wir in den Verkauf damit, dann gehen wir das in den Verkauf. Aber das Sulz ist meistens auch wirklich ein kräftiger Wein.
Ja, aber wobei das Wort Kraft wurscht ist, der Wein ist einfach richtig gut, wie wenn man vorher schon gesagt haben.
Ja, wie wenn es passt, ne?
Ja.
Aber es gibt halt einfach die Lage Sulz her, kräftige Weine. Ich glaube, wir sind ja nicht die Einzigen, die Lage Sulz haben. Und wenn man sich umschaut, also Sulz ist bei jedem ein kräftiger Wein, weil es einfach die Lage hergibt.
Ja. Und ich glaube, das Wort, das kann man jetzt schon mal lassen, kräftiger Wein, das ist dann ein Weinstil einfach. Die Sulz wird es kein Schmolgas sein, die Sulz hat halt ein bisschen mehr Kraft dahinter und das passt aber auch. Und der Wahnsinn wäre, wenn jetzt auf einmal einer kommen darf und einen schlanken Wein aus der Sulz machen darf,
kommt sicher noch.
Wird wahrscheinlich.
Es wird sicher am Wirtskneiser geben, der auf die Idee kommt.
Ne? Ja, aber das passt ja nicht zur Lage. Und wir reden immer von Herkunft, wir reden von Lagen. Und wenn die Herkunft es so hergibt, dann ist es so und dann passt es auch perfekt. Weil genau das will ich ja, wenn ich zu Sulz greife und deswegen greife ich ja bewusst zu Sulz hin, weil ich genau weiß dann, was ich dann in meiner Hand habe.
Wie so einen richtig echten, so einen richtig, weiß ich nicht, geschmackigen Sauvignon Blanc, oder?
Richtig, das ist ein geschmackiger, ja. Das ist ein geschmackig, softiger Sauvignon Blanc, vollkommen richtig.
Ja, also, und ich weiß, dass ich den Tobias dann damals gefragt habe, wenn ich jetzt als Weinliebhaber auf die Etiketten schaue, wir sind jetzt da beim, ist das so rosa, lachsfarbenen Etikett, sind wir da? Oder wo sind wir?
Nein, Sulz ist schwarz.
Sulz ist schwarz. Welcher war denn der rosane? Den müssen wir bitte noch, weil den habe ich mir damals, weiß ich, ganz nach rechts gestellt. Auch so Thema Speerspitze. Welcher war das?
Mit Scheine Herrenberg wahrscheinlich. Das ist so Richtung Gelb-Orange vom Etikett her. Da gibt es Sauvignon und gelben Muscatella. Ein Sauvignon ist Maische vergoren. Gelbe Muscatella ist Ausbau im Barrique-Fass für mehrere Jahre. Also da haben wir schon drüber geredet, über den gelben Muscatella. Und der Sauvignon ist Maische vergoren und wird dann im 500 Liter Holzfass ausgebaut. Ich glaube, den Sauvignon haben wir verkostet.
Ja, ich glaube, wir haben alle verkostet. Also es war legendär. Aber der ist mir auch besonders in Erinnerung geblieben, weil, wie soll ich es jetzt sagen, er verbindet irgendwie zwei Welten, zwei Stilistiken, zwei Trends vielleicht auch. Ich kann es nicht anders beschreiben, aber mich hat er sehr abgeholt. Ich fand ihn spannend, deswegen habe ich den für mich nochmal so herausgestellt, weil natürlich, ich bin ein Riesenfan natürlich von allem, was auch mit Guns N' Roses und euren Weinen zu tun hat, weil ich finde, das verbindet sich einfach ganz toll, die Musik, so ein bisschen der Lebensstil damit, und die Weine sind fantastisch, aber dann kam eben der Vichyna Herrenberg. Habe ich das richtig ausgesprochen?
Genau, ja.
Ich habe kurz meinen Glauben verloren, wie der Ewald zu mir gesagt hat, er macht einen Maische vergorenen Wein. Da habe ich schon gedacht, was geht er jetzt an? dann habe ich den Wein aber über zwei, drei Jahre wie immer wieder zum Kosten gekriegt. Und das macht einfach Sinn. Also du spürst, also du merkst halt auch schon, dass da viel gedacht wird über einen Wein und das macht schon Sinn, dass der eine Maischevergärung kriegt oder dass er ein bisschen einen Maischekontakt hat, weil er dadurch einfach ein bisschen mehr Grip kriegt und einfach, ja, kernig einfach wird. Aber am Anfang habe ich schon gedacht, was tut er jetzt? Hau er alles um und macht auf einmal nur mal Natur- und Maischeweine.
Ja, deswegen, da weißt du, was ich meine, mit zwei Welten verbinden. Ja. Aber am Ende, und das ist das Tolle daran, es geht immer um Qualität und um Weine, die den beiden und damit offensichtlich auch mir und vielen anderen schmecken. Also Win-Win-Situation zum Glück.
Ja, also man muss auch dazu sagen, nochmal zu dem Sauvignon, das ist der Vichyna Herrenberg. Der Weingarten ist circa knapp 70 Jahre alt und ich habe das ein Pachtweingarten und ich wollte mit dem Eck immer was Besonderes machen. So. Dann ist die Pandemie gekommen, dann ist die große Zeit von Naturweinen und Orange Weinen gekommen und ich habe mir gedacht, ja Halleluja, was kommt denn da alles schon auf den Markt? Ne? Wobei ich jetzt wieder nicht alles in den Topf schmeißen will, weil es gibt auch in der Richtung sehr schöne Weine. Aber auch sehr wenige, aber es gibt sie. Ne? Und dann habe ich gedacht, das mache ich selber an. Ne? Und dann so hat es eigentlich angefangen. Und der verkehrt zu 100% auf der Maische und dann liegt er kurz für 60 Monate in einem 500er Fass. Und ich bin eigentlich selber immer mit zugegangen zum Passler. René, weißt du jetzt auch? Und ich denke, naja, was ist jetzt? Was passiert jetzt? Und mittlerweile muss ich sagen, ich habe richtig Freude. Ich meine, ich habe leider nur auch 500er Fass. Ne? Aber ich habe richtig Freude mit dem Wein. Und noch einmal, ich habe immer gesagt, das ist der perfekte Speisebegleiter. Ne? Zum Essen dazu ist es natürlich großartig. Aber mittlerweile trinke ich am Nachmittag auch schon ein Glas davon. Ne? Also so ändert sich alles.
Ist ja quasi vor und nach den oder Zwischenspeisen.
Ja, aber das passt. Der Wein braucht einfach mehr Zeit. Und das ist ja das Schöne. Und das freut mir so dermaßen, dass wir wieder über dasselbe sprechen, was Qualität für mich ausmacht. Das ist eben das Thema Zeit, den Wein einmal Ruhe lassen und dann erst am Markt bringen, wenn es funktioniert. Und wir, diese Schnellschussaktionen, die gehen einfach nicht mehr und wir sind draufgekommen, warum hat es einfach das Thema Junker und Jungweine, haben wir eh schon mal besprochen, warum gibt es das immer weniger, weil einfach das Thema Zeit einfach nicht mehr zusammenpasst mit dem Ganzen. Jetzt kommen wir zu zeitlosen Weinen. Ich finde, das sind Weine, die kannst du immer trinken, weil die berühren die einfach immer. Und da haben wir jetzt drei Namen. Jetzt kommen wir wirklich zu drei Namensweinen. Tosca, November, Rain und Heaven's Door. Eins, was ich nicht, und Don't Cry nicht zu vergessen, was ich immer geglaubt habe, Tosca kommt von Puccini. Du hast mir meines Besseren belehrt, weil deine Geschichte hört sich besser aus, meine.
Ja, Puccini, also. Nein, es hat mit in Wahrheit mit Puccini gar nichts zu tun. Also ich war früher öfters zusammen und früher sehr gut befreundet mit Richard Dorfmeister. Also wir sind nach wie vor befreundet, wir sehen uns sehr, sehr selten. Und die haben damals Kruder Dorfmeister haben das Projekt Tosca gemacht. Und dann, der Richard ist da im Hof gesessen und gesagt, mach einen Wein dazu. Ne? Und das war dann der graue Burgunder. So ist Tosca entstanden.
Ja. Ich meine, Don't Cry, November, Rain und Heaven's Door haben wir eh schon die Ableitungen gemacht. Die Ausbauarten, das würde mich interessieren, sind bei allen natürlich unterschiedlich.
Natürlich, also Tosca, November, Rain und Don't Cry, also es wird alles im Barrique ausgebaut, die Weine bleiben 20 Monate drinnen, werden dann gefüllt, bleiben noch ein paar Monate auf der Flasche, bevor es in Verkauf kommt und Heaven's Door ist in der Zellular.
In der Solar, das heißt in der Traube vergoren.
Ja, nicht vergoren,
angegoren. Und was man aber trotzdem merkt bei den Weinen, weil du jetzt das Barrique-Fass angesprochen hast, jetzt gehen wir 10, 15 Jahre zurück. Ja. Wie viel neues Barrique hast du jetzt und wie viel war früher?
Naja, es ist halt auch die Zeit. Ne? Ich habe ja am Anfang gesagt, also ich kann mich erinnern, 97 im Jahr 2000, auch 2003 noch, ne? Double Oak, kannst du dir das noch erinnern?
Ja, sicher.
Ja, Weltklasse.
Wir haben das geliebt haben.
Ja, super.
Es hat früh sein müssen.
Es war halt früh und ich habe es früher auch sehr gern getrunken. Ich verändere mich auch. Ne? Und wenn ich früher gesagt habe, der Don Cry 60% neues Holz, dann bin ich halt vielleicht bei 30%. Mhm. Ne? Aber das ist einfach nur, die Zeit vergeht, man verändert sich und auch der Geschmack verändert sich. Auch von dir selber verändert sich der Geschmack. Ne?
Nein, aber das wird halt, das ist halt auch schön, dass du dann sowas mitverfolgen darfst. Und ich habe mein erster Wein von Weingut Zweitig war, glaube ich, sogar 2000. Ich bin, glaube ich, gut eingestiegen mit einem Jahrgang, das war ein Erlebnis. Das war wirklich ein Erlebnis, weil ich war, zu dem Zeitpunkt war ich auch noch ein sehr unerfahrener Weintrinker.
Um nochmal auf Kraft zurückzukommen, 15,5 Euro kostet. Dick und fällt am Etikett.
Unglaublich. Da war der Alkohol wirklich noch was größer geschrieben als alles andere. Aber das war ein Erlebnis, aber das vergisst du nie. Und wenn du so einsteigst mit so einem Wein und dann das Ganze begleiten darfst über die ganzen Jahre, das finde ich schon richtig cool, was ich da mit einem ganzen Wein tut. Und ich weiß aber trotzdem noch, wie der Wein geschmeckt hat.
Ja.
Und das ist das Schöne, oder?
Du, es gibt so Weine, die trinkt man und die erkennt man wahrscheinlich ja immer wieder. Ne? Ja. Also es ist mir, glaube ich, zweimal ist mir das in meinem Leben passiert, bei irgendwelchen großen Verkostungen, wo ich halt dabei sein habe dürfen, dass ich einen Wein blind erkannt habe. Weil man, das waren halt immer super Erlebnisse.
Ja.
Aber im Wald ist mir das zweimal, das war schön, ne?
Ja. Aber das ist, man, und das kann uns keine Branche wegnehmen. Diese Erlebnisse, die hast du in keiner anderen Branche, dass du wirklich da sitzt mit einem Glas Wein, fast zum Rennen anfängst. Und jetzt reden wir 2024 Jahre später noch immer über den gleichen Wein. Und wir wissen, wie der geschmeckt hat. Aber jetzt wissen wir, eins wissen wir nicht ganz, Tobias, was trinkst du gern? Das würde mich jetzt richtig interessieren.
Was ich gern trinke?
Oh, was weiß.
ich trinke schon eher dann, also wenn der Papa vorhin gemeint hat, der ist ja ein paar Tage, bin ich schon eher der Burgundtrinker, muss ich ganz ehrlich sagen, bei mir muss es nicht so kräftig sein. Vor allem im Rotweinbereich trinke ich schon gern eher filigrane Weine, die vielleicht eine ansprechende Säure haben und auch nicht unbedingt zu viel Alkohol, weil das halt einfach Spaß macht im Moment. Saftige Weine mit einem Gerbstoff, der da ist, aber der nicht überwiegt, sondern einfach, was einfach wirklich Spaß hat bei der Flasche.
Und Weißwein?
Weißwein trinke ich dann schon wieder gern eher die kräftigeren Dinge, also das ist komisch, aber das ist dann schon, trinke ich schon sehr gern kräftige Sachen, halt auch gern Chardonnay natürlich, auch gern Burgunder, aber es muss nicht unbedingt Burgund sein, also ich trinke ja gern Sachen aus dem Jura, Rot und Weiß. Oder Sachen aus Österreich, auch die Steiermark ist sehr spannend, vor allem auch, was vielleicht Naturweine anbetrifft, trinke ich sehr gern zum Beispiel Muster oder solche Sachen oder Wehrlitsch. Ja. Das macht mir schon sehr Spaß und das ist oft spannend. Ja.
Ja, ich finde es richtig cool, weil du siehst auch wieder eine Entwicklung, was im Weingut, was man einfließen lassen kann oder nicht, wie auch immer. Aber ich finde es immer wichtiger, dass verschiedene Trinkverhalten da im Haus sind. Weil wenn alle das Gleiche trinken würden, hätte man nichts zum Reden. Und ich finde es super. Und wenn immer andere Flaschen am Tisch steht, und wichtig ist ja, und das haben wir gesagt, Reden ist ja beim Wein auch das absolut Schönste. Abschließend müssen wir noch über einen Süßwein reden. Was mir richtig anmeint, da steht ein Satz, der mich so anzipft, da steht derzeit ausverkauft. Das war auch vor 2 oder 3 Jahren, hat mit der Ewald einen gelben Muscatella zum Kosten gegeben. Mit 11 Promille Säure, oder ja. Wie viel das war?
Also 10,6 Säure.
10,6 Säure, eine betörende Süße, also ein unmenschlicher Süßwein, der aber so stimmig war. Gibt's nicht mehr.
Gibt's nicht mehr. Ich stehe jetzt dazu und ganz öffentlich, ich bin Alkoholiker. Also, ich trinke wirklich rot-weiß richtig gern und ich liebe Süßweine. Also das heißt, ich trinke alles, wo Alkohol drin ist. Und der gelbe Muscatella, ein Freund von mir, der Bräudel Franz, der hat auch einen Muscatella gemacht, einen Süßwein. Und ich habe damals auch lachen müssen. Also er hat ja gerade einmal 70 Liter gemacht, ne? Und ich habe einen Tausender Dank gemacht. Und der Franz ist ja ab und zu bei mir da. Und dann haben wir immer einen Muscatella verglichen, Süßwein. Das ein Muscatella im Süßweinbereich ist super. Und wenn du jetzt noch einen Kaiserschmarrn dazu stößt, dann ist die Welt in Ordnung.
Ja, fantastisch.
Dann kann man auch verstehen, dass er leer ist. Dann ist er halt ausgetrunken.
Ja, irgendwann sind er 1000 Liter fort.
Ja.
Ja,
es aber ich habe nie gedacht, dass das so schnell geht. Ja.
Ich meine, Tobias, weiß ich nicht, rauchst du gerne Zigarren?
Ab und zu schon, ja.
Ja, weil bei Ewald weiß ich, raucht jetzt, ich liebe auch Zigarren. Und Süßwein ja. Und Zigarre ist ja aber Spannendes.
Ja, unbedingt. Also es gibt ja, also wenn ich jetzt einen Sauvignon hernehme, einen etwas älteren Trockenbeeren auslese, ja, da wahrscheinlich Zigarren dazu.
Das ist fantastisch. Ja.
Und die gibt es ja auch noch. Also die gibt es ja auch noch, oder?
Die Zigarren nicht mehr. Also der Ewald hat einen Hummel dort, der ist relativ lau. Aber ich glaube, Süßwein gibt es schon an.
Sauvignon gibt es noch, und zwar gibt es noch genau 2 6-Liter Flaschen. Eine gehört doch hier sind eine die Flora.
Aber wir haben Bärenauslese Sauvignon im Moment noch im Verkauf, also es gibt schon dann, aber Trockenbärenauslese haben wir leider nicht.
Aber es ist wieder für die nächsten Jahre ein großes Ziel, wieder eine Trockenbärenauslese zu machen, weil ich das einfach sehr gern habe.
Was über 24 nicht ausgegangen ist.
Ist sie nicht ausgegangen, ja. Weil zwischendurch mir halt die Weine halt ausgehen und ich könnte jetzt kein Hektar Sauvignon hernehmen, nur für einen Süßwein. Ich brauche einen Sauvignon.
Ja, passt.
Aber es steht schon ganz oben auf der Liste. Es muss wieder mal sein. Ne?
Wir haben gerade gehört, wie das dann halt im Pairing mit Zigarre oder Kaiserschmarrn und so, ja, wie man das ideal einsetzen kann. Und ich würde gerne zum Abschluss der zweiten Folge nochmal so mein Fazit teilen. Und zwar, es ist einfach so, wenn man leben will und zwar das Leben genießen will und auch zusammen mit den Künsten, mit Musik, mit was auch immer, mit dem, was die Natur uns zu bieten hat, dann ist man schon beim Ewald und beim Tobias Zweitig wirklich genau richtig, weil kein Halbgas haben wir gehört. Es ist das volle, es ist das pralle Leben. Es ist nicht ungesund, ganz ehrlich, das müssen wir auch sagen, ganz wichtig, sondern es ist Qualität und dann macht es auch Spaß. Also ich bin ein Mensch, ich brauche das nicht, dass irgendwas nur so halb ist. Kein halb Fett, kein halb was auch immer, sondern ich möchte leben und ich möchte gut leben und ich möchte mich am nächsten Tag gut fühlen und ich will diese ganze Leidenschaft im Glas haben. Und das habe ich bei euch und ich möchte mich dafür einfach bedanken und ja, ich kann nur sagen, weiterhin auch Rock'n'Roll bitte. Tobias, falls du irgendwann mit einer Lieblingsband auch noch Etiketten oder Titel, Marken kreierst, bin ich schon sehr gespannt, was da kommt und kann so lang nur sagen, Hauptsache einfach trinken. Vielen Dank fürs Zuhören auch bei der zweiten Folge und es ist immer wichtig zu sagen, stay hydrated und denkt an die Elektrolyte.
Und liebe Sommeliers, schaut bitte auf den gelben Muscatella. Das ist das, was wir in der Sommelerie brauchen und in den Weinbegleitungen. Ich freue mich schon, viel mehr davon zu trinken. Alles Liebe und jetzt gehen wir den Wölschlisling kosten. Ich will jetzt nicht mehr warten. Es ist schon spät, nur jetzt kosten wir den Wölschlisling. Danke, lieber Tobias, lieber Ewald, danke, dass wir da sein dürfen.
Danke, Sir.
Danke, ebenfalls, danke.
Und ja, alles Liebe, Baba.